Mögt ihr euch noch erinnern, vielleicht die Eltern unter euch, wo man Äpfel an den Baum gehängt hat. Also das mag ich mich noch erinnern. Ich glaube, man hat das einfach gemacht, weil so der Christbaumschmuck zu teuer einem war und man hat ja Äpfel gehabt als Selbstversorger oder als Bauer und hat einfach ein paar Äpfel dann aus dem Keller rausholen. Die sind dann schrumpflig geworden, dann, so im Lauf von der Weihnacht im Neujahr. Der ist jetzt noch ganz frisch und ich schneide jetzt den mal auf, so in mundgerechte Stückchen, extra für euch. Ich weiß nicht, wie ihr den Äpfel essen. Ich esse ihn meistens komplett, außer den Stiel natürlich. Den kann ich dann manchmal ein bisschen. Und die einen essen einfach so schön rundherum, so das saftige Fruchtfleisch und dann rühren sie das Bütschki einfach weg. Das kann man natürlich auch. Das ist klar, die komischen Hütli, oder? Die will man ja nicht, dass die da in der, zwischen den Zähnen stecken bleiben oder die bitteren Kerne. Also, und dann habe ich da den Grünabfall natürlich dann mitgenommen. Können wir alles tipptopp entsorgen. Wunderbar, oder? Seht ihr die schönen, feinen Äpfelstückchen? Wer möchte eins? Moment, jetzt, etwas muss ich noch anfügen. Wenn man jetzt möchte, mit dem Äpfel einen Äpfelbaum züchten, dann geht das leider nicht mehr. Weil der Kern ist entsorgt worden. Haben wir das nicht echt auch mit den Weihnachten gemacht? Dass wir die Weihnachten zerstückelt haben und den Kern eigentlich entsorgt haben. Das feine Fruchtfleisch, die Äpfelstückchen, die gehören ja auch zum Äpfel. Also das vergleiche ich jetzt mit einem feinen Essen, mit einem feinen Schluck Wein, mit einer schönen Familienfeier, mit tollen Geschenken. Das gehört auch zum Äpfel. Das dürfen wir geniessen, keine Frage. Aber wenn wir den Kern rausschneiden und entsorgen, nur weil der uns nicht passt, dann höhlen wir eigentlich die Weihnachten, letztlich unseren Glauben aus und das Ganze wird eigentlich nur ein religiöses Fest, höchstens. Und ohne Kerne wird es irgendwann einmal kein Fruchtfleisch mehr geben. Wer sitzt, oder? Ohne Kerne werden wir auch eines Tages kein Fruchtfleisch mehr haben. Und darum möchte ich heute über den Kern reden von Weihnachten. Jetzt, Paddy, darf ich dir die Äpfelstückchen anvertrauen? So. Hat leider nicht für alle einen. Ein Äpfelstück, ein Stückchen, aber ich habe im Büro noch einen Äpfel. Wer will den holen? Das Büro ist offen. Aber nur den Äpfel holen. Ja, der Kern von der Sache. Natürlich ist der Kern, um den geht, ist eine Person, das ist Jesus. Aber die Bibel redet uns, oder tut uns eigentlich etwas sagen, dass es nicht nur darum geht, dass Jesus einmal gekommen ist, vor 2000 Jahren, als Kind in der Krippe, sondern die Bibel redet von einem dreifachen Kommen von Jesus. Ha, dreifachen Kommen. Gellet, da müsst ihr selber noch staunen. Ich auch. Jesus ist in der Vergangenheit gekommen. Als Kind, als armer, verletzlicher Mensch. Jesus ist heute da in der Gegenwart. Zweitens, er kommt durch seinen Geist in unser Leben hinein. Und drittens, er kommt in der Zukunft. Jesus kommt als König und Herr, als Fürst und Richter wieder eines Tages. Auf den Moment, auf den Tag X, gehen wir zu. Der französische Abt und Mönch Bernhard von Clairvaux, französischer Name, ich habe da üben, die Heime, wie man das ausspricht. Clairvaux? So irgendetwas? Übrigens, also der hat in der zweiten Hälfte vom 12. Jahrhundert gelebt und der Martin Luther war Fan von dem, weil der hat ganz Europa bewegt. Viele haben sich ihm angeschlossen, seinem Orden. Und was speziell war, ist, wenn er geredet hat zu den Leuten, dann sind die Leute ganz spontan, während er geredet hat, geheilt worden von Beschwerden. Also es sind Wunder und Zeichen passiert bei dieser Zeit, wo er gelebt hat. Und er hat in einer Adventspredigt gesagt, in der ersten Ankunft kam er, also Jesus als Mensch, in Schwachheit. In der mittleren kommt er in Geist und Kraft. In der letzten in Herrlichkeit und Majestät. Das erste Kommen von Jesus, das tut uns Grundlage legen für unser Leben. Ich habe gerade gestern einen Bericht gelesen von Martin Neff. Er ist in eine Zeitung gekommen, die MS hat und heute im Rollstuhl ist. Und er sagt, lieber lebe ich heute mit Gott, als dass ich gesund wäre. Das ist unsere Grundlage. Jesus ist gekommen und stellt unser Leben auf eine neue Grundlage. Und ich höre jetzt die Bibelstelle Matthäus 1, 18 bis 23.
Und so wurde Jesus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.
Der Name Jesus bedeutet Retter oder Heiland. Ausgedrückt, er wird Menschen von ihrer Sünde befreien. Jesus ist Mensch geworden und an der Weihnachten feiern wir seinen Geburtstag. Er ist Mensch geworden wie du und ich und hat mit den Menschen das Leben geteilt. Stell dir mal vor, du gehst jeden Morgen joggen und in dem Wald, wo du einmal durchrennst, hat es einen riesengroßen Ameisenhaufen. Und eines Tages, wo du wieder am Joggen bist, siehst du den Förster und sein ganzes Team, die schon am Holzen sind. Und du kommst mit ihm ins Gespräch, fragst, was ist denn da los? Und sagt er, wir bauen da eine Autobahn durch. Mitten durch den Wald durch. Oh, Schreck, das ist ja mein Ameisenhaufen. Der kommt runter. Und du bist ein Ameisenfreund, ein Tierli-Freund und du willst die Ameisen retten. Was hast du für Möglichkeiten? Gibt es Ameisenflüsterer unter uns? Wäre mal etwas Neues, oder? Es gibt Zahnstocher, die man kaufen kann, also wo auch immer. Und dann kann man so kleine Wegweiser dran machen. Und dann her positionieren. In Ameisenschrift muss man das anschreiben. Das funktioniert. Garantiert nicht. Du kannst vom Robert Bachmann Honig kaufen. Der ist ganz süß und gut. Gute Konsistenz und ist da von der Ostschweiz. Du kannst mit dem Honig versuchen, die Ameisen wegzulocken. Sie werden es nicht verstehen. Du kannst sie anbrüllen. Die werden genau gleich in die Richtung rennen, wo sie wollen. Es sei denn, du wirst selber zu einer Ameise und kriechst in den Haufen rein. Dann kannst du sie überzeugen, dass sie ihren Haufen noch anders bauen müssen. Und genau das hat Jesus gemacht. Er ist Mensch geworden und er ist einer geworden von uns und hat darum können mit uns kommunizieren und Gottes Botschaft weitergeben. Jesus ist auch für unsere Schuld gestorben. Dornenkrone, das Kreuz, ist das Symbol dazu. Dank seinem Tod und seiner Auferstehung dürfen wir Vergebung haben von unserer Schuld Gott gegenüber und den Menschen gegenüber. Und die Tatsache stellt mein Leben auf eine neue Grundlage. Gibt mir eine totale neue Perspektive für mein Leben auch da. Und so kommen wir jetzt zum nächsten Kommen von Jesus. Zum dritten Kommen. Ich gehe jetzt gerade zum dritten Kommen. Nachher gehen wir zum zweiten. Jesus kommt wieder als König, als Fürst, als Herr in der Zukunft. Das ist das dritte Kommen. Wir lesen das dazu, Apostelgeschichte 1,11. Dieser Jesus hat Gott aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso wiederkommen. Der zweitletzte Vers in der Bibel heißt: Ich komme bald. Maranatha, komm, Herr Jesus. Und die ersten Christen, die haben in dieser Naherwartung gelebt, dass Jesus bald wiederkommt. Am liebsten heute. Und wenn er heute nicht kommt, dann kommt er morgen. Und in dieser Naherwartung haben sie die Botschaft von Jesus überall verbreitet, im ganzen Römischen Reich. Eigentlich so, dass schon im ersten Jahrhundert das ganze Römische Reich die Botschaft von Jesus gehört hat. Unglaublich. Und diese Naherwartung, die ist doch mir und dir definitiv abhanden gekommen. Oder wir haben es uns gut eingerichtet da, auf dieser Welt. Aber Jesus kommt wieder und das ist die Hoffnung. Der Theologe Emil Brunner hat gesagt, was Sauerstoff für die Lunge ist, dass ich atmen kann, ist die Hoffnung für den Sinn des Lebens. Also ist Gott für uns die Hoffnung, für unseren Sinn, der gibt uns Sinn in unserem Leben und darüber aus die Hoffnung, dass wir ein ewiges Leben dürfen haben. Als Kind von Gott haben wir eine lebendige Hoffnung. Ab dem Moment, wo wir unser Leben Jesus anvertraut haben, dürfen wir wissen, Jesus ist unser Licht und er führt uns durch unser Leben durch, bis auf den Tag X, wo er wieder wird kommen, als König und Herr und Richter. Ich weiss nicht, ob ihr jetzt in der Adventszeit mal einem Gospelkonzert gewesen sind. Die Gospelsongs, die reden ja von dieser Hoffnung, oft von Sklaven geschrieben, wo keine Hoffnung mehr hatten, eigentlich, dem irdischen Leben. Aber sie haben von dieser Hoffnung geredet, dass Jesus eines Tages wieder wird kommen und dass ihr Leid, ihre Ungerechtigkeit nicht unbeachtet bleibt bei Gott, sondern dass da ein Gott ist, der über ihnen wacht und eines Tages für Recht und Ordnung wird sorgen. I'm gonna lay down my burdens. Gibt es einen Gospelsong, den vielleicht die einen oder anderen von euch gesungen haben. Mobbing, Terror, Ausnutzung von Schwachen, jede Form von Missbrauch. Da wird Gott eines Tages nicht nur ein Ende setzen, sondern er wird jeden Mensch auch richten für seine Taten. I'm gonna lay down my, das ist dann die zweite Strophe, my sword and my shield. Ich kann mein Schwert und mein Schild eines Tages ablegen. Oder ich bin auf dem Weg, das abzulegen. Es kommt der Moment, wo kein Krieg und kein Terror mehr wird sein. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kommen von Jesus. Jesus ist da in dieser Zwischenzeit zwischen der Dornenkrone und seiner Wiederkunft. Jesus ist da präsent durch seinen Heiligen Geist. Er wohnt in allen, die ihn aufgenommen haben, die an ihn glauben, die sich entschieden haben, für mit ihm durchs Leben zu gehen. Seit Pfingsten hat Jesus da auf dieser Erde wieder einen Körper. Das sind die Menschen, die an ihn glauben. In diesen Menschen wohnt der Heilige Geist. Ist nicht fantastisch? Jesus hat wieder einen Körper. Da auf Erde. Du und ich, wir gehören zu diesem Körper. Wir sind seine Gefäße, wo uns dürfen jeden Tag wieder neu füllen lassen von seinem Geist, von dem Geist Gottes. Und eine Zwischenzeit, die ist prägt von Dornen und von der Krone. Wir sind ja Königskind, sagt die Bibel. Und trotzdem haben wir auch noch Dornen. Ja, Schmerzen und Leid. Es ist ein Spannungsfeld in dieser Zwischenzeit. Auf der einen Seite Vergänglichkeit, unser Körper vergeht. Wir werden älter und rumpfliger. Man kann da ein bisschen bisschen helfen, dass es nicht so schnell geht, mal ein bisschen kuschieren, das ist alles okay. Aber letztlich können wir das nicht aufhalten. Wir haben eine Vergänglichkeit. Und auf der anderen Seite sehen wir immer wieder mal, wie Gottes Herrschaft und sein Reich in unsere Gegenwart hineinlangt oder hineinreicht und Sachen wiederherstellt. Wie Wunder und Zeichen dürfen passieren, auch in unserer Zeit. Ich möchte das an zwei Beispielen festmachen. An Paulus. 2. Korinther 12, Vers 7. Dort sagt der Paulus, dass er zu Gott dreimal gefleht hat, dass er befreit wird vom Leiden, das er hatte. Wir wissen nicht genau, was es war, aber es heisst, dass er einen Dornen im Fleisch hatte. So einen Dornen im Fleisch, etwas, das ihn beeinträchtigt hat, etwas, das ihn händig gebiert hat, etwas, das ihn täglich gequält hat. Und er hat das gern das weg gehabt. Weil er setzt sich doch für Gott ein. Und Gott gibt ihm eine Antwort. Und er lässt sich trotzdem, dass Gott ihn nicht heilt, nicht abhalten unter Schmerzen und totaler Schwachheit, hat er sich nicht abhalten lassen, zu reisen, Gemeinden zu gründen, Menschen zu ermutigen, für sie zu beten. Und dann, Hand umgekehrt, lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 12 zum Beispiel, da berichten uns Leute, dass Schweißtücher oder andere Kleidungsstücke gelangt haben von Paulus, die hat man auf Kranke legen und die Kranken, die sind gesund worden. In der Apostelgeschichte, da, wenn man die durchliest, dann kommen uns ständig so Wunder und Zeichen uns entgegen. Wunder und Zeichen von der Gegenwart Gottes, wo Gottes Herrschaft in unsere Gegenwart hineinreicht. Am Laufmeter, das sind die Taten der Apostel. Wunder und Zeichen sind Wegweiser auf die kommende Herrschaft von Jesus, dass er wieder wird kommen als König und Herr. Und alles wird herstellen, eine neue Erde, einen neuen Himmel wird machen. Heiliger Geist will uns also heute nicht nur vertrösten ins Jenseits, sondern er möchte heute in uns zu einer Quelle vom Glauben, von der Hoffnung werden, wo es hilft, heute in der Gegenwart Gottes Reich zu bauen und Kanal zu sein von seiner Liebe. Unser ganzes Leben da in dieser Zwischenzeit soll auf die kommende Herrschaft Gottes ausgerichtet sein. Mit anderen Worten, alles, was ich tue heute, all meine Prioritäten, die ich heute treffe, meine Entscheidungen oder morgen oder übermorgen, sollen an dem Königsreich, wo wir kommen, ausgerichtet sein. Was für ein Bild hast du, wenn du an die Zukunft denkst? Was kommt dir in den Sinn? Was für Gefühl hast du? Ist sie prägt von Unsicherheit oder von Angst? Wenn man an die Anschläge denkt in diesem Jahr, eigentlich in unseren Nachbarsländern oder jetzt an den Anschlag in Berlin, auf dem Weihnachtsmarkt, oder an die rechtspopulistischen Kräfte in Europa. Und wenn ich denke an die Zukunft von meinen Kindern oder vielleicht von Enkelkindern, was bringt uns die Zukunft überhaupt noch? Was hast du für ein Bild von dieser Zukunft? Siehst du Jesus, der wiederkommt? Hast du die Hoffnung in dir? Jesus kommt eines Tages wieder und wir dürfen heute schon sein Reich, seine Herrschaft repräsentieren als seine Kinder. In aller Schwachheit, mit allen Fehlern. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, der hat einen Traum gehabt, Schauspieler zu werden. Und er hat einen schweren Einstieg gehabt in den frühen 80er Jahren. Ja, kannst du noch mal ausblenden. Habt ihr gesehen, wer es war? Okay. Also, in den frühen 80er Jahren hat er die Aufträge nicht bekommen, die er sich gewünscht hat. Und er ist ganz frustriert und pleite, ist er mit seinem Auto dann auf so einen Hügel hochgefahren, zu Los Angeles, und hat über die ganze Stadt von viel, ja, wo so ein bisschen das repräsentiert, die Stars und die Films, wo er sich gewünscht hat, können eine Zeit von denen, hat auf die Stadt runtergeschaut und hat dann etwas gemacht, was für uns irgendwie unlogisch ist oder für uns Schweizer gar nicht geht. Er hat sich selber einen 10 Millionen Dollar Scheck ausgestellt. Und gesagt, das will ich mal verdienen. und ich halte fest an meiner Vision, dass ich mal ein Schauspieler werde, ein berühmter Schauspieler werde. Und immer, wenn er Krise hatte, hat er sich an den Scheck, den er sich dort ausgestellt hat, daran erinnert. Nicht einmal 12 Jahre später hat er pro Film zwischen 15 und 25 Millionen Dollar pro Film verdient. Heute ist der Mann ein bisschen älter. Jetzt kannst du das Bild noch mal zeigen. Es ist der Jimmy Carrey. Jim Carrey. Studien zeigen, und das ist ein Bild für das, Studien zeigen, das, was wir vor Augen haben, das prägt unser Leben. Mit dem, was wir uns ständig beschäftigen, auf das gehen wir zu. Das prägt unser Leben, unsere Entscheidungen, so dass wir auf das zugehen. Von was bist du geprägt? Von was lässt du dich fesseln? Ist es von Angst, von Unsicherheit, von deinem eigenen Leben? Oder ist es Jesus und sein Reich, wo heute schon durch dein Leben kann sichtbar werden? Im 19. Jahrhundert hat Friedrich von Bodelschwingh gelebt. Einfach ein Beispiel. Er hat sich inspirieren lassen. Er war Pastor und hat die Bibelstellen, gerade vom Reich Gottes, haben ihn wahnsinnig umgetrieben. Und er hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass man behinderte Menschen, damals hat man die ja, abgeschoben, degradiert. Es kann doch nicht sein, dass wir so umgehen. Das ist nicht Reich Gottes gemäss. Und er hat das ganze Behindertenwesen eigentlich komplett revolutioniert. Und das, was er entwickelt hat, ist nachher zum Standard geworden. Dazumals ein riesen Effort, wo der geleistet hat. Ein Zitat von ihm ist: Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Oder ein Martin Luther King, dem haben die biblischen Texte vom Reich Gottes so umgetrieben, dass er gesagt hat, es kann nicht sein, dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe diskriminiert werden. Und er ist nachher zu dem Kopf von einer Bewegung geworden in den 60er Jahren, wo dann eine Sklavenabschaffung dann vollzogen worden ist. Lohnt es sich nicht, heute alles dran zu setzen, dass man das Bild, wo Gottes Reich, Gottes Herrschaft repräsentiert, wo uns entgegenkommt, in Jesus, lohnt sich nicht, das zu catchen, das zu ergreifen, das zu packen und zu sagen, das möchte ich heute und jetzt da durch mein Leben sehen, dass das passiert. Wir beten ja schon seit 2000 Jahren, dein Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist doch darf doch unser Wunsch sein, dass wir sagen, Jesus, dein Reich, das, wo du bist, das möchten wir heute schon sehen, dass das durch mein Leben passieren darf. Heute brauchen wir wieder neue Männer, neue Frauen, die in dem Geist von Jesus, in dem Heiligen Geist erfüllt aufstehen und ein Kontrastprogramm bietet der Welt. Die Gegensteuer geben. In Themen wie Wirtschaftsethik oder Sexualethik. Ich möchte einfach symbolisch jetzt noch 4 zeitgenössische Personen zeigen, die das repräsentieren. Etwas von dem Reich Gottes, wo sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Heute durch mein Leben. Die erste Person kennen wir, das ist der Walter und Marianne Diem. Er arbeitet bei der SIM, wir werden von der SIM nachher noch etwas hören. SIM heisst Serve in Mission. Und da geht es darum, er ist Leiter von Westafrika und auch Europa. Und da geht es darum, dass die Organisationen, wo Jesus weitergeben will, und auch die Gemeinden, dass die zusammenarbeiten. Und er koordiniert das. Er geht vermitteln. Er geht Menschen ausbilden oder schaut dafür, dass die Leiter ausgebildet werden. Er ist viel unterwegs. Walter und Marianne Diem. Eine zweite Person, Gabi Wendland, engagiert sich mit grossem Erfolg in Deutschland und darüber hinaus gegen Menschenhandel und befreit Frauen aus der Sexsklaverei. Unglaublicher Dienst, den sie seit etwa, glaube ich, 7 Jahren tut mit ihrer Organisation. Eine weitere Frau, jetzt kommen wir in unsere Region, Regula Lehmann. Jemand, der eine eine neue Sexualethik. Oder eigentlich wieder das möchte ich zurückholen, was Gott sich gedacht hat. Und das publiziert in Büchern und in Seminaren. Und da ein Gegenpol gibt, gehört zu unserer evangelischen Allianz. Oder dann können wir noch ins eigene Haus, der Joe Schmidmeister. Er steht für Leben Plus. Leben Plus ist auch so eine prophetische Stimme in unserer Zeit, wo es darum geht, umzudenken, wie gehen wir mit Menschen um, die aus dem ersten Arbeitsmarkt rausgefallen sind, die am Rand von unserer Gesellschaft stehen. Das sind jetzt einfach vier so Personen gewesen, die symbolisch da stehen. Und mein Bruder hat einmal gesagt, entweder wird er Missionar oder Millionär. Ja, er hat beide Optionen sogar gehabt. Er hat sich dann eigentlich mehr für den Missionar entschieden, weil er gesagt hat, entweder gehe ich an die Front und bin ein Frontmann, oder dann verdiene ich so viel Geld, dass ich die in der Front sind, kann unterstützen. Ich kann Gemeinden und Werke und Missionare kann finanzieren. Entweder oder. Und er hat beide Möglichkeiten gehabt, in seinem Leben ein oder zwei Mal können zu entscheiden. Er hat sich dann immer für den Missionar entschieden. Und weil die Leute, die wir jetzt auch gesehen haben, die brauchen ein Heer, eine Armee von Unterstützer, von Supporter, von Ermutiger, von Better, von finanzieller Geber, von Mitstreiter und Mitdenker. Immer wenn man auch so Leute sieht, denkt man, wow, oder? Auch ein Martin Luther, wo wir nächstes Jahr werden ein paar Mal etwas hören davon, der hat ja ein Team um sich herum gehabt, wo ihm geholfen haben, die Bibel zu übersetzen. Das ganz, also ein breites gefächertes Team von Wissenschaftlern und auch von praktisch begabten Menschen, die ihm zugedient haben. Die Menschen an der Front, die brauchen ein Heer von Unterstützern. Und natürlich ist es vereinfacht, aber ich sage heute Morgen, vielleicht ist es heute dran, dass du sagst, jawohl, ich möchte so ein Frontmann werden. Eine Frontfrau werden. Vielleicht legt heute Gott etwas in dein Leben hinein, egal wie jung oder wie alt du bist. Oder vielleicht sagst du auch heute, nein, meine Berufung ist eher im Hintergrund zu unterstützen und Menschen zu supporten, sie für sie zu beten, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Denn die kommen jeden Tag in der Regel eins auf den Grind über, weil die an der Front stehen. Darum brauchen sie ein Heer von Menschen, die sie unterstützen tun. Und vielleicht ist es manchmal einfach so, also ein bisschen vereinfacht jetzt heute Morgen, aber ich möchte trotzdem dir fragen, was möchtest du lieber sein? Möchtest du Frontfrau sein oder Unterstützer? Aber das, was du merkst, dass deine Berufung ist, mach das. Denn Jesus will nicht irgendeine alte Figur in der Krippe bleiben. Jesus will auch nicht ein unpersönlicher Herrscher in der Zukunft sein für dich, sondern Jesus will heute durch seinen Geist, durch dein Leben, etwas bewegen in dieser Welt. Das möchte der Heilige Geist. Er möchte sein Reich bauen, heute und jetzt durch dich. Amen.